Unser Gast heute blickt auf eine 20-jährige Erfahrung zurück im Bereich Forschung und Entwicklung. Er hat vor allen Dingen im Gebiet Mobilfunktechnik eine Expertise. Er berät sogar Börsenkonzerne. Er war lange Zeit tätig auch im Bereich Militärtechnik und im Bereich Rüstung. Über seinen Schreibtisch laufen Akten mit dem Vermerk Top Secret. Von diesen Akten weiß selbst das mittlere Management der Firmen nicht, was dort drin steht. Wir werden uns heute mit diesem Gast unterhalten über den Bereich Mobilfunktechnik und dass diese Mobilfunktechnik doch krebserregend ist. Das haben Sie noch nie gehört? Dann werden Sie gleich anfangen zu staunen. Wir werden Sie mitnehmen in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus, dorthin, wo selbst Experten und Fachleute nicht hinkommen. Bleiben Sie dran, es wird ein sehr spannendes Interview.
Im Gespräch.
Manfred Mobilfunk, so spreche ich Sie ja jetzt an. Das Problem ist, wir müssen Sie anonymisieren, weil Ihnen sonst Ungemach droht. Und wir werden das jetzt wahrscheinlich im Interview auch an vielen Stellen hören, dass den Leuten, die gegen die Mobilfunkindustrie sprechen, dass die große Probleme haben im Berufsleben. Können Sie uns noch mal ungefähr erzählen, wo das Problem da liegt? Also warum Sie unheimlich Wert drauf legen, anonym zu bleiben?
Ja, zunächst mal danke für die Einladung. Niemand ist gerne einen Kopf kürzer, ich auch nicht. Ich durfte das aus unmittelbarer Nähe erleben, wie Kollegen, die sich zu der Thematik positionierten, gecancelt wurden. Das geht ganz schnell. Spricht man über das Thema Mobilfunk, kommen Fakten auf den Tisch, die dem weiteren Rollout im Wege stehen würden. Man will am besten nichts über diese Thematik hören. Würde man die Karten auf den Tisch legen, würde sich ganz schnell vieles erledigen. Aber das kann man nicht zulassen. Aus dem Grund gilt die Devise »Shoot the Messenger«.
Okay, wir beide kennen uns schon ziemlich lange. Das heißt, wir von Apolut und speziell ich verbürge mich dafür, für das, was Sie gleich im Folgenden sagen werden. Wir haben also den Fall, dass wir über ein Thema sprechen jetzt, was tabuisiert ist und was von einer massiven Desinformationskampagne begleitet wird. Die läuft quer durch die Medien. Und also zum einen eine technische akademische Ausbildung hinter sich haben, immer noch im akademischen Betrieb auch sind, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass Sie dann ganz große Probleme haben. Nur für den Zuschauer, damit Sie wissen, warum sehen Sie die Person nicht wirklich und warum hören Sie sie nicht wirklich? Weil das so einen starken Impact hat. Wir sind in Zeiten, in denen es schwierig geworden ist, öffentlich eine Meinung zu formulieren, wenn sie dem gewollten Narrativ widerspricht. Es geht noch nicht mal um Meinungen, die der Moralvorstellung der Allgemeinheit widersprechen, sondern es geht einfach um unbequeme Wahrheiten, die man einfach nicht aussprechen darf. Ja, Manfred, steigen wir ins Thema ein. Warum wollen Sie uns denn überhaupt aufklären?
Ich sitze als Auftragnehmer der Industrie zwar gewissermaßen in einem gemachten Nest, was allerdings auch zu inneren Konflikten führen kann. Das heißt, Technologie, Fortschritt, schön und gut, solange er uns nicht überrollt. Und das steht leider meiner Einschätzung nach unmittelbar bevor, oder sind wir schon mittendrin? Mit einem Zugfahren ist eine gute Sache, aber vom Zug überrollt werden eben weniger. Aus diesem Grund das Interview.
Dann kommen wir gleich zur Gretchenfrage, Manfred. Wie halten Sie es mit der Religion? Ich verbessere mich. Wie halten Sie es mit dem Mobilfunk? Das heißt, wie gehen Sie mit Handys um?
Das Stichwort ist ja nicht mal unpassend. Wir können später gerne darauf zurückkommen. Der Glaube an die Technik hat ja mittlerweile fast religiöse Dimensionen angenommen. Das heißt, letztlich ist das tatsächlich die Gretchenfrage und sie wird auch maßgeblich sein, wie wir mit der weiteren Entwicklung umgehen. Ich selbst war früher nicht weniger naiv. Mir war zwar oft etwas mulmig zumute, aber ich habe mir gedacht, so schlimm wird es schon nicht sein. Bis ich dann eben in Akten Einsicht nehmen durfte, wo ich Studienreihen screenen konnte, die noch nicht aufbereitet waren. Und die mich eines Besseren belehrt haben. Aus diesen weiß ich, Mobilfunk und sonstige Drahtlostechnologie ist definitiv nicht unschädlich, ist leider ganz und gar nicht sicher so wie uns das von den öffentlichen Stellen und Medien vermittelt wird.
Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass selbst das mittlere Management schon kein Bescheid mehr darüber weiß. Wie ist das zu verstehen? Das heißt also, Sie haben Akten auf dem Tisch, die kommen woher?
Ich arbeite an der Schnittstelle von F&E, also Forschung und Entwicklung. Und es geht darum, neue Technologien zu patentieren und zu verwerten, sprich zu lizenzieren oder Wettbewerber zu blockieren. Das heißt, wenn ein neues Produkt, ein neues Verfahren entwickelt wird, geht es darum, das für den jeweiligen Konzern abzusichern, schutzrechtlich. Und meine Rolle ist es, hierbei für die Patentierung und die Kommunikation zu externen Anwälten und Ämtern zu sorgen. Das heißt, dadurch geht es nicht anders, als dass ich direkt Einblick erhalte in die Rohdaten der Entwicklung und nicht bloß in die PR und technische Dokumentation, wie sie allen nachgeschalteten Phasen der Verwertung präsentiert wird. Also, was liegt vor? Was ist der Pferdefuß der Technologie? Was kann es nicht? Was sind die problematischen Seiten? Über meinen Tisch wandern eben Ordner mit Schleife Confidential oder Top Secret. Ich bin dem natürlich zum Stillschweigen verpflichtet. Was auch der Grund ist, warum ich hier jetzt leider nur inkognito auftreten kann, möchte mir da jetzt aber trotzdem einige ganz unpolitische Äußerungen erlauben. Nur so am Rande, kurz vor dem 5G-Rollout war im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Doku zu 5G geplant, zur besten Sendezeit mit einem bekannten Moderator. Die Mobilfunkfirmen waren ebenso eingeladen wie auch einige kritische Ärzte und Umweltmediziner, die vor 5G warnen. Dreh- und Sendetermin waren schon fix eingeplant, dann wurde das Ganze unerwartet gecancelt. Aus den Interna der Firma, die ich damals betreut habe, weiß ich warum. Der Geschäftsführer eines der großen Mobilfunker hat den Rundfunkchef zum Abendessen eingeladen. Er hat ihn als einen seiner größten Werbekunden gefragt, ob es denn wirklich notwendig sei, die Seher mit so einer Sendung zu beunruhigen. Und der Rundfunkchef hat das eingesehen. Ja, vielleicht ist es besser, man lässt es einfach. So läuft der Hase.
Ja, aber wenn ich so mir in den Medien anschaue, was da zum Mobilfunk verlautbart wird, dann nehme ich doch eigentlich wahr, dass das alles vollkommen unbedenklich ist. Und da sagten Sie, das hängt aber zusammen mit jemandem, den nannten Sie den Mobilfunkdrosten, Manfred. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Ganze hat, so skurril es ist, natürlich System. Es ist relativ durchschaubar im Grunde. Man kann das historisch zurückverfolgen, schon bei Asbest, PCP, Formaldehyd, den Dirty Dozen, Schadstoffen etc. Auch wenn Technikschübe auch immer einige nützliche Aspekte in unser Leben bringen, so haben sie doch oft auch problematische Seiten. Die Frage ist dann, wie geht man damit um? Und die klassische Strategie, die hat man zum Teil auch schwarz auf weiß aus internen Memos, die ist, dass man Kritiker entweder totschweigt oder, wenn sie nicht stillhalten, diffamiert. Man muss dann eine Autorität dagegen setzen, die im allgemeinen und im akademischen Leben anerkannt ist. Das heißt, man braucht jemanden, der Fachmann zum Beispiel im Bereich der Telekommunikation, der Nachrichtentechnik ist und der da dagegen hält. So wie überall gibt es auch auf diesem Gebiet die Drostens, die sich profilieren wollen und die diesen Job machen. Im Mobilfunk heißt der Drosten Professor Alexander Lerchel, ein mittlerweile berüchtigter Name, der hochprofessionell praktisch alles torpediert hat, was an Studienergebnissen zutage getreten ist, die die dunkle Seite des Mobilfunks aufzeigen. Lerchel stand mit seiner akademischen Würde sofort Gewehr bei Fuß und hat das in Zweifel gezogen, oft ohne haltbare Argumente, sondern einfach nur durch plakative und mediengängige Vorwürfe. Das ist Fälschung, das ist entstanden aus einem Verhältnis einer Universitätsassistentin mit dem Professor und dergleichen. Im Grunde Hanebüchenes. Das haben dann die Zeitungen weitgehend unreflektiert übernommen. Die Mobilfunkanbieter als Multimilliarden-Euro-Branche sind ja mitunter die größten Werbekunden, das muss man anmerken. Und das ist jetzt 13 Jahre lang so dagestanden, bis es eben gerichtlich und Ende 2020 oberlandesgerichtlich vom OLG Bremen revidiert wurde. Da musste nämlich jetzt der gute Professor Lerchel klein beigeben und zugeben, dass das einfach haltlose Behauptungen waren und dass diese Studien, die zum Teil Erschreckendes zutage gefördert haben, dass die schlichtweg wahr sind. Diese Mobilfunkstudien wurden in der Zwischenzeit auch mehrfach reproduziert von anderen unabhängigen Forscherteams. In den Medien steht es aber immer noch so da, als ob Mobilfunkschäden Humbug und Spinnereien seien. Man hat es geschafft zu suggerieren, das sei Sache von Aluhüten.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Aluhüte. Also in diesem Zusammenhang ploppt bei mir immer so eine Gruppe auf. Das sind die sogenannten Skeptiker, die sich in der GWUP organisieren. Das müssen wir jetzt für die Zuschauer aufdröseln. GWUP, das ist dann die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und diese Gruppe fällt andernorts auch dadurch auf, dass sie zum Beispiel immer wieder Werbung für Produkte aus der Pharmaindustrie macht oder sagen wir mal anders, eigentlich genauso auftritt, wie das, was Sie schon angedeutet haben. Nämlich, dass Skeptiker, also die wahren Skeptiker dann halt torpediert werden, als Aluhüte beschimpft werden, als Verschwörungstheoretiker. Und sie sagen, diese Gruppe der Skeptiker ist auch hier aktiv im Bereich Mobilfunk. Wie läuft das da ab?
Allerdings, also für jede Kulturrevolution und eine neue Technikeinführung ist ja auch eine Kulturrevolution gewissermaßen, braucht es willige Helfer. Und mit dieser Gruppe der sogenannten GWUP, die sich ja diffus überschneidet mit Portalen wie Psiram, wo unabhängige Forscher diffamiert werden, die ist da natürlich prädestiniert und ich kenne aus dem akademischen Umfeld einige von denen persönlich und kann sagen, die meisten werden für ihre Dienste als Hilfsbetonmischer für Pharma und Co. nicht einmal bezahlt. Die bekommen jetzt nicht einen Umschlag mit Geld oder sonstiges. Die machen das in der Regel als Überzeugungstäter. Wir haben hier wirklich eine zum Glück marginale, aber eben sehr lautstarke Gruppe an technokratisch ideologisierten Köpfen, die scheinbar ganz aus innerem Antrieb von sich aus alles bekämpfen, was den sogenannten Fortschritt in Frage stellt. Zum Beispiel Impfen ist für die unhinterfragbarer Fortschritt, egal welche Kollateralschäden sie bringt und egal wie offensichtlich sie gescheitert ist. Wer das hinterfragt, ist Fortschrittsverweigerer. Auch Mobilfunk ist Fortschritt. Wer ihn hinterfragt, ist Fortschrittsverweigerer. Für meine Wahrnehmung hat das Ganze weniger mit Korruption zu tun, wie wir sie bisher aus der Geschichte kennen. Ich würde es mehr als Selbstbetrug sehen. Václav Havel hat von der Lebenslüge gesprochen und für mich ist es auch faszinierend zu beobachten, mit welchem regelrecht fanatischen Eifer da vorgegangen wird gegen Forscher und Allgemeinmenschen, die sich schlichtweg der Wahrheit und ihrem Gewissen verpflichtet fühlen und valide Ergebnisse auf den Tisch legen. Das sind mitunter Ergebnisse, die sogar den Cheflobbyisten der Mobilfunkindustrie, besagten Professor Lerchel, zu folgender Aussage gebracht haben. Zitat: Wenn man Ergebnisse dieser Studien so nimmt, wie sie sind, dann wäre das nichts anderes als das Ende des Mobilfunks, wie wir ihn kennen. Dann müsste man die ganze Mobilfunkinfrastruktur drastisch zurückbauen. Aber das wollen wir nicht. Und die auf Psiram wollen das auch nicht, weil für sie ist Fortschritt immer mehr Technisierung. Also alles strahlt, funkt, piepst, kommuniziert. So wie die seinerzeitige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gesagt hat, wir brauchen 5G über jedem Acker, jedem Wald und an jeder Milchkanne. Das ist also ihre Vision. Über jeder Milchkanne ein strahlendes WLAN-Modul, dann wird gut sein. Also das ist eine gewisse Vision von Fortschritt für diese Leute. Die gleichen Leute, die allen Ernstes behaupten, dass man Glyphosat relativ unbedenklich trinken kann und das dann allenfalls die Krebszellen im Körper abtötet. Dass sich diese Leute Skeptiker nennen, ist schon ein gewisser Anachronismus. Ich kenne ehrlich gesagt wenige Leute, die dermaßen unkritisch und unskeptisch sind, aber sie nennen sich Skeptiker. Klar, das kommt ja zunächst ganz gut an. Sie sind jedenfalls gut verwertbar und werden daher auch promoted vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und sie sind gesponsert vom FMK, dem Forum Mobilkommunikation. Das ist der Zusammenschluss aller Mobilfunkanbieter in Österreich. Das ist ein Lobbyverein, der da einen Teil seines Füllhorns ausschüttet, weil da nützliche Arbeit verrichtet wird, nämlich in Form von Diskreditierung von Wissenschaftlern, die nicht mitschwimmen, sondern die sich im Dienste der Zivilgesellschaft ganz geradlinig mit dem positionieren, was sie eben herausgefunden haben. Zum Beispiel, dass Hochfrequenzstrahlung weit unterhalb der Grenzwerte, also im üblichen Anwendungsbereich von Smartphone und WLAN, zu Chromosomenbrüchen führt.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gerne noch für die Zuschauer ergänzen, weil wir haben ja bereits sowohl bei Apolut als auch bei Geschichten aus Wikihausen zusammen mit Dirk Pohlmann haben wir uns ja bereits mit diesen Skeptikern beschäftigt. Und das, was Sie gerade gesagt haben, deckt sich mit denen. Also eine sektenhaft religiös organisierte Gruppe, die auch ein sektenhaftes Verständnis von ihrem Glaubenskonstrukt haben. Materialisten, ja, also glauben an nichts, was man nicht messen kann, aber selbst das, was man messen kann, ist dann immer Verschwörungstheorie, wenn es gerade nicht in die eigene Weltsicht passt. Und wir haben den seltsamen Zusammenhang, also dass diese Leute erstmal auch dem Transhumanismus anhängen, viele von ihnen, nicht alle, aber viele, Das heißt, da sind wir also bei dieser hochtechnisierten Gesellschaft, also Transhumanismus, der Mensch als Technikroboter, der also quasi immer weiter zum Roboter strebt und immer weiter technisiert wird. Und das andere ist halt dieses seltsame Themenfeld, dass da auch der Satanismus gehuldigt wird, also auch ganz offiziell, ne, wo dann ein Pressesprecher mit einer Lydia Benecke zum Beispiel zusammen einen Satanisten interviewen und das quasi als, also den Satanismus als höchste Form des Humanismus darstellen, wo es einem dann kalt über den Rücken läuft, wenn man das hört. Ja, und jetzt sind sie ja schon eingestiegen und haben gesagt, es gibt da DNA-Schäden. Manfred, DNA-Schäden durch Rundfunkstrahlung, kann das sein? In welcher Form denn? Normalerweise höre ich doch sowas überhaupt nirgendwo in den Medien, dass sowas schädlich sein kann auf zellulärer Ebene. Was ist da los?
Also es gab da mal eine Zeit, da war das durchaus das Thema in den Medien, dass Mobilfunk schädlich ist. Auch initiiert durch Bürgerinitiativen und Anrainer, die nach Aufstellen eines Mobilfunkmasten plötzlich massive Probleme bekommen haben. Im Grunde nichts anderes als das aus der Militärgeschichte hinlänglich bekannte Mikrowellensyndrom. Inzwischen ist das Rad der Zeit gewissermaßen zurückgedreht worden. Inzwischen ist Mobilfunkkritik Schwurbelei. Das ändert aber leider nichts an den harten Fakten. Dazu vielleicht zum Einstieg eine kleine Folie. Das ist das Ergebnis aus einer Studie von Professor Adelkofer, dem Leiter der EU-finanzierten Reflexstudie, mittlerweile mehrfach wiederholt und bestätigt. Ich bin jetzt kein Gentechniker, ich kann nur das wiedergeben, was mir ein Forscherteam erklärt hat, das ähnliche Experimente durchgeführt hat. Und zwar, was man hier sieht, das ist ein sogenannter Comet-Assay. Dieses Verfahren wurde auf künstlich gezüchtete menschliche Zellkulturen, sogenannte HL60-Zellen, angewendet. Diese Zellen wurden entweder gar nicht bestrahlt, das ist die Nullprobe. Andere Zellen wurden einer Gamma-Bestrahlung, wieder andere Zellen wurden einer elektromagnetischen Bestrahlung im Mikrowellenbereich ausgesetzt. Auf jedem Bild ist jeweils eine einzelne Zelle abgebildet, beziehungsweise deren Erbmasse, also die DNA aus dem Zellkern. Diese Zellen sind in ein Gelee eingegossen worden, in ein Agarose-Gel. Die Zellen wurden chemisch aufgebrochen. Die Biomembranen der Zellen und bestimmte einzelne Proteine, welche an die DNA binden, wurden entfernt. Die DNA wurde chemisch sichtbar gemacht, sodass sie unter UV-Licht leuchtet. Was wir hier sehen, sind lichtmikroskopische Bilder der DNA, die mit eben solchen UV-Licht bestrahlt wird. Legt man nun eine Spannung an, wird die nach außen negativ geladene DNA im elektrischen Feld durch das Gel gezogen. Das geht aber nur dann, wenn die DNA-Fragmente klein genug sind. Je kleiner die DNA-Stücke, desto besser können sie durch das Gel wandern. Ganze Chromosomen sind viel zu groß für die kleinen Poren im Gel. Sie verbleiben am Platz. Ganz oben sieht man eine unbestrahlte Zelle. Die DNA ist intakt, das sind ganze Chromosomen. Die DNA kann nicht durch das Gel wandern, es gibt keinen Schweifeffekt. Dann im zweiten Bild sieht man die DNA einer Zelle, die Gammastrahlung ausgesetzt wurde. Das war eine Dosis massiver radioaktiver Strahlung, das entspricht über 1500 Lungenröntgen, 1600. Diese Strahlung führte zu DNA-Brüchen in den Chromosomen. Es sind kleine DNA-Fragmente entstanden. Diese wurden im elektrischen Feld durch das Agarose-Gel gezogen und bilden nun unter dem Lichtmikroskop diesen typischen Kometenschweif, der nach rechts hin ausfächert. Die Chromosomen wurden also regelrecht zerbröselt.
Können Sie noch mal die Einheit das Lungenröntgen genauer erklären? Soll das bedeuten, also dass man sich 1600 Mal die Lunge röntgen lässt so ungefähr, oder wie ist das gedacht?
Ja, richtig. Am Menschen würde man das nicht machen. Das wäre medizinisch unverantwortlich, dass man 1600 Mal röntgt, also diese Strahlung ausübt. Aber in diesem Fall hat man das experimentell tatsächlich gemacht, um das Zellmaterial gezielt zu beschädigen. Also man hat in vitro, im Labor, menschliche Zellen dieser Strahlendosis ausgesetzt, die dem Quantum entspricht, wenn man jetzt 1600 Mal die Luke öffnet beim Röntgen und die Gammastrahlen losschießen lässt. Und dann entsteht dieses charakteristische Bild, das deutet einen Bruch der Chromosomen an. Das nennt man Comet Assay, eine Art Kometenschweifcharakteristik. Und jetzt wird es interessant. Bild Nummer 3 in unserer Serie da unten, das ist keine Röntgenstrahlung, sondern eine durchschnittliche Mobilfunkbefeldung über einen Zeitraum von 24 Stunden. Diese Zellen wurden Mikrowellenstrahlung ausgesetzt bei einer Frequenz von 1800 MHz. Das entspricht dem GSM-Standard. Die Bestrahlung erfolgte mit 1,3 Watt pro Kilogramm. Das ist das, was ein durchschnittliches iPhone auch hat. Wir haben hier also eine ganz normale Exposition wie beim Telefonieren. Nach 24 Stunden, also einem Tag und einer Nacht, sieht das so aus. Und wie man sieht, ist es der gleiche Effekt. Zerbröselung. Chromosomenbruch. Man muss dazu sagen, hier nicht direkt durch die Mobilfunkstrahlung, dazu ist deren Feldstärke laut wissenschaftlichem Konsens zu gering, jedoch indirekt durch das Entstehen von freien Radikalen, sogenanntem oxidativen und nitrosativen Stress, einen bis vor wenigen Jahren noch unbekannten und daher von der Mobilfunkindustrie erfolgreich geleugneten Wirkungszusammenhang nicht ionisierender Strahlung.
Was bedeutet das? Also was ist das Problem genau daran, wenn wir Chromosomenbrüche in der Zelle haben?
Also an sich ist das Schulbuchwissen. Man muss vorausschicken, es finden auch sonst laufend DNA-Schäden statt. Der Körper versucht, das zu reparieren. Nur wenn es eben zu viel wird, dann funktioniert die Reparatur eventuell nicht mehr. An sich geht die geschädigte Zelle entweder in die Apoptose über, das heißt Zelltod, oder sie mutiert. Dann wird versucht, das zu reparieren durch körpereigene Enzyme und Proteine. Wenn es nicht gelingt, besteht der Schaden fort. Dann kommt es zur Zellmutation und das ist die Vorstufe zu Krebs. Das heißt, eine unnatürliche Erhöhung der Chromosomenbrüche ist grundsätzlich etwas, was uns dann in diesen Bereich bringt, wo sich das Krebsrisiko stetig bis exponentiell erhöht.
Wenn ich jetzt ein Handy in der Tasche trage die ganze Zeit, in der Hosentasche, und ich habe noch Familienplanung vor mir, wie sieht's denn damit aus?
Das ist in der Tat keine so gute Idee. In den medizinischen Zentren für Familienplanung weiß man das auch. Da gibt es von den behandelten Ärzten oft wirklich auch ein Handy-Trageverbot in der Hosentasche. Was Sie da jetzt vielleicht scherzhaft gemeint haben, das ist tatsächlich Praxis von Ärzten, die darüber Bescheid wissen. Also man weiß sehr wohl, diese Tragepraxis vermindert die Quantität und Qualität der männlichen Spermien und damit die Zeugungsfähigkeit. Das sind belegte Studien, das ist an sich nichts Neues. Das, was ich da jetzt beizusteuern habe, ist, dass ich tatsächlich eben Einblick bekommen habe in Unterlagen aus analogen Studienreihen, wie der oben gezeigten, die auf offizieller Ebene geleugnet oder verschwiegen werden. Ich erlebe auch mit, wie Geschäftsführer und hochrangige Angestellte der Mobilfunkbranche ihre eigenen Wohnungen und die Kinderzimmer penibel vor externer Mobilfunkstrahlung abschirmen. Gleichzeitig ist es ihre Aufgabe, das Wissen um diese Dinge auf öffentlich-medialer Ebene zu torpedieren, auf akademischer Ebene oder auch durch Handlanger auf niedrigerer Ebene wie eben GWUP und so, die das dann lächerlich machen und beschwichtigen. Dann wiederholt man die Versuche in industriefinanzierten Labors mit geänderten Parametern. Zum Beispiel die Modulation wird geringfügig verändert, die Frequenz, die Expositionsdauer und so weiter. Das sind sehr komplexe Parameter. Und es geht nicht kontinuierlich, dass man jetzt die Strahlungsflussdichte immer mehr steigen lässt und es gibt auf Zellebene immer mehr Schäden. Sondern es gibt sogenannte Fensterphänomene. Die Schäden steigen zum Beispiel in Abhängigkeit der Wellenfrequenz an, fallen wieder ab. Es gibt Bandbreiten, da ist die Strahlung biologisch relativ verträglich und es gibt Frequenzen, die sind biologisch wirksam. Es gibt Bestrahlung in niedriger Intensität, aber mit sehr unangenehmer Modulation. Das wird zum Beispiel interessant, wenn wir über 5G zu sprechen kommen. 5G hat im Vergleich zu älteren Standards eine Modulation mit hohem Informationsgehalt und damit ist es biologisch grundsätzlich kritisch zu sehen. Das heißt, wenn man bei einem Experiment die Modulation, die Frequenz oder auch die Zeitdauer der Bestrahlung ändert, kommt man eventuell zu ganz anderen Ergebnissen. Wer nur ein bisschen Fachwissen besitzt, kann auf dieser Klaviatur spielen, wie es ihm beliebt. Und die Wissenschaftler auf Mobilfunkseite deklinieren das durch. Das habe ich aus erster Hand miterlebt. Die machen zum Beispiel 20 bis 60 Settings, variieren die Parameter und unter anderem die Modulation, also die Form der Wellen. Und dann sucht man sich die eine oder zwei Untersuchungsreihen heraus, wo eben kein schädlicher Effekt zu sehen ist. Und dann sagt man, das ist alles im grünen Bereich. So läuft das. Man pickt sich genau die Studienreihe raus, die der Auftraggeber wünscht. Das heißt, keine relevanten, keine signifikanten Effekte.
Aber das ist doch dann Rosinenpicken und eigentlich, wie man so schön sagt, Junk Science. Also wenn ich 60 Versuchsreihen da laufen lasse und mir dann die ein, zwei rauspicke, die in mein Ergebnis passen und alle anderen hinten rüberfallen lasse und nicht veröffentliche, Da muss ich aber schon eine ziemlich gute Begründung haben, dass ich sagen, das sind also 58 Ausreißer und nur die zwei sind relevant. Eigentlich wäre doch das Gegenteil der Fall. Ich müsste doch die Mehrheit der Untersuchungsergebnisse normalerweise veröffentlichen.
Ja, so sehen Sie das. Der Studienleiter sieht das anders. Also der Professor, von dem ich jetzt das Beispiel gebracht habe, der sagt, er macht ja nichts anderes, als dass er dokumentiert, was ist. Er hat diese Studienreihe, die er jetzt publiziert, einfach minutiös dokumentiert. Seine Arbeit entspricht diesbezüglich voll der Wahrheit. Auf die Frage eines Kollegen, ob denn das ethisch sei, das hat er vollmundig bejaht, denn er lügt ja nicht. Er dokumentiert hier ja nur eine Versuchsreihe, die so tatsächlich stattgefunden hat, und zudem könne er zu 100% stehen.
Das ist unglaublich. Also das ist ja natürlich ist das Lügen. Also wenn ich die Wahrheit weglasse und halt sozusagen die Ausreißer dokumentiere und das sind dann diejenigen, die ich als regulären Fall verkaufe. Was ist denn das? Ist das soll das denn die Wahrheit sein? Also das kann man sich doch nur schönreden bei mindestens drei Flaschen Wein oder wie ist das?
Auf jeden Fall hat er nach der Frage nach der Ethik dann die Kommunikation eingestellt mit seinem Kollegen. Da wurde dann doch irgendwie sein Ethos berührt.
Das wollte er dann vielleicht doch nicht sagen. Okay, alles klar. Also wenn ich sowas einem Amt für Strahlenschutz meinetwegen vorlege, merken die da nichts von oder wollen die nichts merken oder wie ist das bei denen?
Da sind wir jetzt bei einem heiklen Thema. Das BFS, das Bundesamt für Strahlenschutz. Hier die nächste Folie. Es ist ja nicht so, dass das nichts tut für sein Geld, das Bundesamt für Strahlenschutz. Dieses Statement findet man auf der Webseite. Aufgrund wissenschaftlicher Unsicherheiten rät das BFS dazu, die persönliche Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern vorsorglich gering zu halten. Zweifellos ein wohlmeinender Ratschlag. Was ist hier jetzt aber Theorie und was ist Praxis? Also für alle Insider, die mit dem BFS zu tun haben, gibt es den Treppenwitz, warum heißt das Bundesamt für Strahlenschutz Bundesamt für Strahlenschutz? Ja, weil es die Strahlen schützt, ähnlich wie ein Zitronenfalter, der Zitronen faltet. Also es sorgt dafür, dass das, was wir da momentan als Fortschritt ansehen, munter weitergehen kann. Durch entsprechende Grenzwertsetzungen, die aus dem vorigen Jahrhundert stammen, die rein auf Gewebeerwärmung beruhen und die alles, was die letzten Jahrzehnte an neuen Erkenntnissen längst da ist, über oxidativen Stress, Calciumkanaltrigger, über diese Phänomene wie Chromosomenbrüche, Genaberrationen etc. vollkommen ignorieren. Sondern die beharren darauf, Mobilfunk ist nur dann schädlich, wenn Gewebeerwärmung in einem bestimmten Grad auftritt. Alles andere, alle sogenannten nicht-thermischen Effekte, werden schlichtweg ausgeblendet. Da ist jetzt nicht das BFS für sich alleine schuld, sondern maßgeblich für diese Rahmensetzungen ist die sogenannte ICNIRP. ICNIRP, die Internationale Kommission für den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung. Das klingt hochamtlich, ist aber in Wirklichkeit nur ein privat organisierter Verein, eigentlich ohne demokratische Legitimation. Er hat seinen Sitz im Bundesamt für Strahlenschutz. Das sind konzernwirtschaftliche Experten in einem geschlossenen Club. Es gibt auch keinen demokratischen Modus, wie man da reinkommt. Ein unabhängiger Forscher ohne industriekompatible Meinung hat dort keine Chance. Die werden rekrutiert aus Wissenschaftlern, die herrschende Meinung wiedergeben. Nämlich, dass Mobilfunk unbedenklich sei und dass die, auch in unmittelbarer Nähe zu einem Mobilfunkturm nie erreichten und daher nutzlosen Grenzwerte, sicher seien. Eigentlich mittlerweile eine Minderheitenmeinung, denn die Mehrzahl der fachlich qualifizierten Wissenschaftler und Umweltmediziner vertritt demgegenüber heute eine ganz andere Meinung und hält es aufgrund der immer drückender werdenden Studienlage für geboten, Mobilfunk von der Klasse 2b, möglicherweise krebserregend, in die Klasse 1, eindeutig krebserregend, aufzunehmen. Damit wäre aber auch die Vision unserer Politik einer durchdigitalisierten und strahlenden Welt des Internet of Things gestorben. Also wird gemauert, solange es geht. Und besser eine unsinnige und zerstörerische Vision der Zukunft als gar keine Vision. Sogar der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat die geplante Digitalisierung als disruptiv, als fatalen Klima- und Energieverbrauchstreiber und sogar als Bedrohung für die Existenz der Menschheit bezeichnet. Aber es hilft alles Jammern nichts. Wir brauchen echte, menschengerechte, inhaltliche Visionen. Dann können wir die technokratischen und transhumanistischen Visionen von Weltwirtschaftsforum, GWUP und Co. auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Ansonsten wird uns der Unsinn überrollen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, Manfred? Sie haben mir gerade gesagt, dass das Bundesamt für Strahlenschutz zum einen nicht die wahren Daten bekommt. Das heißt, wir reden dann von diesen manipulativen Studien, von diesem manipulativen Studiendesign, wo dann von 50 Studien, die ganz klar sagen, es gibt Krebs, dann die zwei weitergereicht werden, die nicht sagen, dass es krebserregend ist, die Mobilfunkstrahlung. Und dann sagen sie, dieses Bundesamt für Strahlenschutz wird quasi okkupiert oder ist okkupiert von einem privaten, industrienahen Lobbyverein. Ist das richtig?
Es gibt von Christian Morgenstern den Ausspruch, es kann nicht sein, was nicht sein soll. Und wenn dort unter den jetzt noch herrschenden Verhältnissen jemand auf das pocht, was ist und nicht, was sein soll, dann kriegt er natürlich Probleme. Wie soll er dann aber sein Reihenhaus abbezahlen und seiner Tochter das Pferd ermöglichen? Dann wird womöglich die Karriere schnell zu Ende sein und er wird womöglich sogar ersetzt. Also das sind jetzt natürlich keine Kriminellen, das sind wirklich sehr umgängliche, kultivierte Leute, mit denen kann man ganz gepflegt reden. Im Grunde wiederum das gleiche Phänomen, was wir eingangs thematisiert haben bei der GWUP. Was will ich wahrhaben und was nicht? Wenn ich die Wahl habe zwischen einer bitteren Wahrheit und einer süßen Illusion, ich glaube, bei gebotenem Realismus werden es wohl die wenigeren sein, die sich für die Wahrheit entscheiden. Das ganze Geschäftsmodell und auch der ganze akademische und politische Überbau, da hängt ein Riesenschwanz dran. Würde man die reale Schädlichkeit von gepulster Hochfrequenzstrahlung zur Kenntnis nehmen, was bereits belegt ist, dann ist man bei dem, was der Cheflobbyist selbst gesagt hat, Professor Lerchel, Zitat nochmals, das wäre das Ende des Mobilfunks, wie wir ihn kennen. Das wollen die nicht. Das sind gut bezahlte, nette Arbeitsplätze. Wenn man in so einem Amt seinen Job machen würde, also die Bürger und nicht die Strahlen schützen, würde einem sofort ein eiskalter Wind um die Ohren wehen. Im akademischen Leben haben das einige auch zu spüren bekommen. Es gibt Professoren mit hoher Reputation wie Lennart Hardell, einen Onkologen und Epidemiologen aus Schweden. Einen Mann, der wirklich mit ganz gediegenen, nüchternen Studien aufgezeigt hat, dass Krebsrisiko, Gehirnkrebs sowie sonstige Krebsarten quer durch alle Organe erhöht sich signifikant mit der Dauer der Exposition von Mobilfunk. Er hat viele unangenehme Dinge zutage gefördert. Diese Ergebnisse haben die WHO immerhin dazu gezwungen, dass sie Mobilfunkstrahlung in die Gefährdungsklasse 2b, das heißt möglicherweise krebserregend, einstufen mussten. Nachdem Professor Lerchel aufgrund Befangenheit von der IARC-Arbeitsgruppe der WHO ausgeladen wurde. Also die IARC, die Krebsforschungsbehörde der WHO, hat Mobilfunk aufgrund der Studienlage 2011 so eingestuft. Inzwischen ist das überholt. Mit dem, was wir jetzt wissen, insbesondere nach der NTP-Studie, der bislang längsten und aufwendigsten Studie des US-Bundesgesundheitsamtes, müsste Mobilfunk längst in die Klasse 1 kommen. Die Mehrheit der Experten pocht inzwischen darauf.
Also Klasse 1 heißt garantiert krebserregend.
Richtig, man muss aber immer ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt jetzt nicht gleich, dass jeder, der mobil telefoniert, Krebs bekommt. Sonst haben wir hier ja auch schlechte Karten. So ist es nicht. Der Körper steuert natürlich dagegen. Der tut, was er kann, vor allem im Schlaf. Nur man kann mit allem das Fass bekanntlich auch zum Überlaufen bringen. Und irgendwann ist es dann vielleicht zu viel. Vor allem, wenn die Regeneration in der Nacht fehlt. Und das ist auch etwas, was ich berichten kann aus einem Forschungsprojekt, an dem ich selbst beteiligt war. Also Drahtlosfunk in jeder Variation, sei es jetzt WLAN, Bluetooth, DECT oder Mobilfunk, beeinträchtigt in sehr bedenklichem Maße die natürliche Regenerationsfähigkeit. Es gibt Techniken, sei es jetzt über EEG, Hirnstrommessungen oder über EKG, mit denen man die Schlaftiefe messen kann, konkret die Schlafphasen. Es gibt Wachphasen, dann gibt es nach dem Einschlafen die sogenannten REM-Phasen, wo diese Rapid Eye Movement Augenbewegungen auftreten, denen vor allem eine psychische Erholungsphase zugeschrieben wird. Irgendwann sollte man dann im N1, N2, N3, das sind die Tiefschlafphasen, gelangen, wo schließlich wirklich gediegene Erholung des Körpers eintritt. Das sind traumlose Phasen, wo eigentlich so richtig ausgemistet wird im Körper, wo Toxine rausgeschafft werden, wo DNA-Schäden wie die vorhin besprochenen repariert werden und auch sonstige Zellschäden und Unregelmäßigkeiten. Aber wenn ich mir zumute, dass ich am Nachttisch oder im Nebenzimmer ein WLAN oder ein sonstiges Endgerät laufen habe, ist das signifikant beeinträchtigt. Ich komme weniger in die Tiefschlafphasen, bis gar nicht mehr. Einhergehend mit einer signifikanten Beeinträchtigung des Melatoninzyklus. Signifikant, das heißt hier vielfach bis zu 50% Reduktion des Melatoninspiegels, messbar in Blut oder Speichel. Melatonin ist der Saubermacher schlechthin unter den Hormonen und bekämpft sogar direkt bereits vorhandene Tumore. Studien belegen eine Erhöhung der Krebsheilung bzw. eine entsprechende Senkung der Sterberate bei hohem Melatoninspiegel um bis zu 60%. Melatonin wird ausgeschüttet von der Zirbeldrüse. Der Höhepunkt wird in der Nacht erreicht zwischen 1 und 3 Uhr und unter Mobilfunkeinfluss wird das stark gebremst bis hin zu wirklich radikal blockiert. Das heißt, ich verschenke damit die wertvollste Essenz an Regeneration, die mir der Schlaf geben könnte, wenn ich nur ein bisschen umsichtiger wäre.
Sie haben eben schon in diesem Zusammenhang diese ganzen Funktechniken genannt. Also eins war DECT, das müssen wir aufschlüsseln, DECT. Was ist das?
Digital Enhanced Cordless Telecommunications, das ist der Standard für schnurlose Telefone, wie es heute auch fast in jedem Haushalt vorhanden ist. Es gibt ja kaum noch Analogtelefone, obwohl diese am vorteilhaftesten wären. Man kann dann auch sein Mobiltelefon auf das Festnetz umleiten, wenn man zu Hause ist und strahlenfrei entspannt telefonieren. Bei DECT gibt es eine Basisstation, die steht irgendwo am Schrank und man hat ein drahtloses Handyteil, mit dem man dann in der Wohnung im Nahbereich telefonieren kann.
Die funken auch im Mikrowellenbereich oder wo ist das da?
Im Band knapp unter 2 GHz zwischen GSM und LTE, also quasi gleiches Spektrum wie üblicher Mobilfunk. Das ist gepulste Mikrowellenstrahlung, ähnlich wie bei 2G, 3G, 4G, 5G. DECT hat die Krux, dass die Basisstation in der Regel permanent funkt. Also nicht nur, wie viele glauben, wenn ich ein Telefonat führe, nein, die strahlt ständig, bis auf einige wenige Modelle als Ausnahme. Es gibt EcoDECT und Co., die das bei Nichtnutzung ausschalten oder minimieren, wobei das nur bedingt stimmt. Messungen zeigen, dass vielfach immer noch gestrahlt wird. In der Regel strahlt die Basisstation eines gewöhnlichen DECT ständig. In der Umweltmedizin weiß man, dass diese DECT-Telefone eine der größten internen Belastungsquellen in den Haushalten sind. Wenn diese saniert, sprich abgeschaltet werden, dann verbessern sich oft schlagartig, fast über Nacht oder zumindest in wenigen Tagen oder wenigen Wochen, quälende chronische Leiden wie Kopfschmerz, Schlaflosigkeit und sonstiges Unwohlsein. So etwas kann unter Umständen rasch gehen, wenn man auf DECT verzichtet und WLAN zumindest nachts deaktiviert.
Das WLAN auch und welche Techniken noch? Also jetzt haben wir also Mobilfunk, DECT, dann WLAN, was hatten wir noch gehabt?
Neben Radar, Radio, Fernsehen sowie niederfrequenten elektrischen und magnetischen Quellen aus Stromnetz, Travos, Photovoltaik etc. sind als hochfrequente Nahbereichskommunikation noch erwähnenswert diverse Bluetooth-Standards, die zwar keine große Reichweite haben, aber indem sie nah an uns dran sind, indem sie zum Beispiel in der Computermaus, mit der wir da arbeiten, oder in der Tastatur oder in der Smartwatch drin sind, ist die absorbierte Dosis wiederum doch sehr hoch. Wenn ich direkt am Gerät messe, sind das Zehntausende bis Hunderttausende bis Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter Strahlungsflussdichte. Nur zur Orientierung, oxidativer Stress, der das bewirkt, was wir auf diesen weniger appetitlichen Fotos gesehen haben, nämlich DNA-Schäden, setzt bei durchschnittlich 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter ein. Das heißt, jedes durchschnittliche Device, mit dem ich mich umgebe, da bin ich schon mit von der Partie. Das hat im Umkreis weniger Meter auf jeden Fall mehrere 1000 Mikrowatt, was es da abstrahlt.
Okay, also jetzt haben wir gelernt, diese Strahlung ist gefährlich. Das heißt, wenn ich dem Körper keine Regenerationsphasen zur Verfügung stelle, dann wird er über längere Zeit spätestens dazu neigen, Krebsgeschwüre auszubilden. Und je nachdem, wie gut das Immunsystem dann ist, werden dann halt diese Krebsgeschwüre ausbrechen oder vielleicht gerade noch so im Zaum gehalten. Jetzt erfahre ich darüber ja nichts, dass es also überhaupt eine Tumor, Sie hatten es genannt im Vorgespräch, Tumorpromotion und keine also die Tumorpromotion wäre nachgewiesen. Und da haben Sie gesagt, das mussten jetzt auch die Mobilfunk-Chef-Logisten inzwischen eingestehen, dass das so ist. Worum geht's denn da?
Richtig, das sind zwei Paar Schuhe. Tumorpromotion, also Ausbreitung bereits kranken Gewebes, oder Tumorinitiation, sprich Auslösung. Wir sind mit diesen Dingen jetzt durchaus bereits im Bereich der Tumorinitiation, weil es ist Schulbuchwissen, DNA-Strangbrüche sind eine Vorstufe zu Krebs. Genauso der Überschuss an freien Radikalen, oxidativer Stress. Das findet man in mindestens 93 Studien oder mehr. Oxidativer Stress, der wie gesagt auch durch Mobilfunkstrahlung vermehrt auftritt, der erzeugt das. Das heißt, es ist eigentlich schon eine Irreführung, wenn wir da ständig nur reden von Gefahren des Mobilfunks. Gefahren nimmt man ja heute gerne in Kauf. Nein, es sind nicht bloß Gefahren, sondern die Zellen werden definitiv belastet und geschädigt. Tagtäglich, Tag und Nacht. Das heißt, man könnte das, wenn man es drastisch bezeichnen will, auch Körperverletzung nennen. Zellen werden verletzt, die werden unter Stress gesetzt. Oxidativen Stress nennt der Fachmann auch Rosten der Zellen. Die werden quasi demobilisiert und demoliert, müssen dann repariert oder vom Immunsystem ausgeschieden werden. Wenn jemand jung und gesund und sportlich ist, wird er das vielleicht eine Zeit lang ganz gut verkraften. Nur irgendwann ist dann vielleicht Ende Gelände. Man kann es auch plakativ darstellen, wenn ich da jetzt die Folie vielleicht noch zeigen darf. Manchmal bringen Schülerinnen Studienergebnisse zutage, die mehr sagen als dicke Screenings von Professoren mit Tabellen und sowas. Da hat zum Beispiel eine 11-jährige Gymnasiastin einen einfachen Versuch gemacht. Wir sehen zwei Kistchen mit Mehlwürmern drinnen, mit Larven. Eine Kiste mit WLAN, eine ohne. Das wurde begleitet von einem Messtechniker. Da sieht man unten bei der linken Kiste 0, ein bisschen was an Mikrowatt, also fast nichts. Und die rechte Kiste mit dem WLAN drauf hat 3600 Mikrowatt pro Quadratmeter Feldbelastung. Wie gesagt, ab 1000 gibt es oxidativen Stress. Was sind die Resultate in Kürze? Links sehen wir die unbestrahlte Population. Die haben sich bis auf ganz wenige Fehlschlüpfe zu erwachsenen Tieren entwickelt. Sie sind alle gesund und munter. Rechts die WLAN-Exposition, also ein WLAN-Router unmittelbar in der Nähe des Brutkastens. Das hat schließlich dazu geführt, dass 41% bzw. letztlich sogar über 70% der Gesamtpopulation entweder missgestaltet oder sogar verendet sind. Man sieht da oben, die haben verkümmerte Flügel, verkümmerte Gliedmaßen oder gehen einfach ein. Es gibt ähnliche Versuche von Schülern mit Kressekeimlingen und dergleichen mit denselben erschreckenden Ergebnissen. Jetzt könnte man sagen, was braucht man mehr als solche Experimente? Ja, weit gefehlt. Wenn so etwas auf den Tisch kommt, in diesem Fall ignoriert man es, denn was eine 11-jährige Schülerin zeigt, kann ja nicht streng wissenschaftlich genug sein. Im Übrigen hat die Schulbehörde solche Jugendforschungsexperimente inzwischen verboten, sie könnten ja zu beunruhigenden Ergebnissen führen. Wenn also unangenehme Experimente auf den Tisch kommen, dann macht sich eine Heerschar wirklich guter Wissenschaftler ans Werk und widerlegt das mit links, indem man zum Beispiel, wie gesagt, Frequenz modifiziert, Modulation modifiziert, Abstände modifiziert, Expositionsdauer modifiziert und dann sterben plötzlich nicht mehr 41%, sondern dann sterben vielleicht nur noch 5% oder es ist nicht signifikant oder gar nichts mehr oder man kriegt sogar umgekehrte Ergebnisse. Vielleicht ist dann sogar das WLAN-Freisein ungesünder und die bestrahlten Tiere werden positiv getriggert. Ein Assistent, der bei Professor Lerchel zur Schule gegangen ist, beweist das mit links. Es gibt durchaus Studien, die belegen, dass Mikrowellenbefeldung zunächst einmal zu Hyperaktivität führt, leider auch zu Aggressivität. Jetzt kann man mutmaßen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn man weiß, dass Tiere aggressiver werden unter Mobilfunkeinfluss, wo mittlerweile fast alle Zonen unserer Städte teilweise massiv befeldet sind. Aber lassen wir das mal außen vor. Jedenfalls, es ist kein Problem für einen Professionisten. Und ich muss mich da leider mit einbeziehen und habe selbst genügend am Kerbholz. Auch meine Aufgabe war es, am Schreibtisch im Interesse der Industriekunden unangenehme Befunde zu entkräften, Erwiderungen zu verfassen oder entsprechende Leute zu organisieren, die das machen. Und die gibt's zur Genüge. Und die machen ihren Job in der Regel sehr gut.
Kommen wir nochmal zu den unangenehmen Befunden zurück. Also, Sie sagten mir im Vorgespräch, dass Tumore zumindest begünstigt werden, das müsste jetzt die Mobilfunkindustrie zugeben, also die Cheflobbyisten der Mobilfunkindustrie. Was ist das für eine Studie und worum ging es da?
Richtig, da sind wir eigentlich schon in medias res. Da hat der Cheflobbyist genauso etwas gemacht, was ich gerade geschildert habe. Er hat eine unangenehme Studie nachgestellt, natürlich mit dem Motiv, dass vielleicht was anderes herauskommt.
Und es kam aber nichts anderes raus, oder wie?
Das war gewissermaßen so ein kleiner Super-GAU in der Mobilfunkbranche, als dann plötzlich dieser besagte Professor Lerchel nicht mehr anders konnte, als in seiner eigenen Studie das zu publizieren, dass Hochfrequenzstrahlung im besagten Bereich tatsächlich die Krebsausbreitung begünstigt. Also man weiß nicht, wie viele Studienreihen nie das Licht der Welt gesehen haben, in diesem Fall konnte er es offensichtlich nicht mehr vertuschen. Die mit den Mitteln des Bundesamts für Strahlenschutz durchgeführte Wiederholungsstudie war schon so weit vernetzt und angeleiert, dass er die Ergebnisse nicht mehr zurückhalten konnte, wie es scheint. Jedenfalls existiert diese Studie, wo er dann zähneknirschend zugeben musste, dass Mobilfunkstrahlung tatsächlich die Ausbreitung von Krebs begünstigt.
Ja, dumm gelaufen. Und demgegenüber gab es ja eine EU-Reflexstudie, die ist 13 Jahre lang, so wie Sie sagen, im Zaum gehalten worden oder diskreditiert worden. Und was ist jetzt da passiert? Wir haben es eingangs schon mal ganz kurz erwähnt im Nebensatz. Jetzt gehen wir mal in den ausführlichen Teil. Worum ging es da?
Wir haben da auf dieser Folie einen Zeitungsartikel. Das ging ja damals quer durch die Presse. Ich glaube, um 2014 war das dann. Spiegel, Süddeutsche Zeitung und die sonstigen Schlachtschiffe von Printmedien und Rundfunk haben es sofort unkritisch übernommen und kolportiert. Wo eben besagter Professor Lerchel mit nicht belegten Anschuldigungen Forschungsteams torpediert hat, die solche Dinge gezeigt haben, was wir da oben gesehen haben mit den Chromosomenbrüchen. Das war insbesondere das Forscherteam um den Leiter der Arbeitsmedizin der Medizinischen Universität Wien, Professor Hugo Rüdiger, dessen Belege zur Gentoxizität im Übrigen kurze Zeit später mit anderen Frequenzen im UMTS-Band wiederholt wurden, vom Krebsforscher und Zellbiologen Professor Moosgöller, also wirklich ganz trockene, renommierte Forscher und Mediziner. Aber Professor Lerchel war sich nicht zu schade, dass er da den Angriff wagte, und zwar mit Argumenten, die vom Gericht jetzt schlichtweg als erfunden entlarvt wurden. Lerchel wurde nun verurteilt. Er wurde mit hoher Geldstrafenandrohung verurteilt, sogar mit Androhung von Gefängnisstrafen, falls er die Behauptung, diese Lüge wiederholen sollte. Und zwar auch in der zweiten Instanz, also im Oberlandesgericht. Da gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, in eine höhere Instanz zu gehen. Das heißt, er musste es jetzt zur Kenntnis nehmen und wurde auch zu einer unbedingten Strafe verurteilt in Höhe von 20.000 Euro. Das zahlt er vermutlich aus der Portokasse. Sein Auftrag ist jedenfalls erfüllt. Er hat es tatsächlich 13 Jahre lang geschafft, diese Studien zu diffamieren. Das hat dann nicht nur dazu geführt, dass zum Teil die Karrieren dieser Forscher ruiniert waren. Professor Rüdiger hat sich zurückgezogen, nachdem sich der Rektor der MedUni auf die Seite von Lerchel geschlagen hatte, sondern es hat auch dazu geführt, dass es keine Folgeprojekte zu der wegweisenden, zu der Reflexstudie gegeben hat. Deren Finanzierung durch EU-Mittel mit Fokus auf die Wirkung von Mobilfunkstrahlung bei Kindern war schon in Reichweite. Das wurde dann gecancelt aufgrund von Lobbying, das sich eben vor allem auf diese Diffamierungen des Professor Lerchel stützen konnte, wonach derartige Forschungen nicht haltbar seien etc. Es hat auch dazu geführt, dass sich andere unabhängige Forscher an dem Thema Mobilfunk vielleicht gar nicht mehr die Finger verbrennen wollten. Ich weiß es selbst von Medizinern und Physikern, die sagen, ich mache da gar nichts, weil wenn ich da Effekte zeige, dann kriege ich Schuss, dann hagelt es Torpedos, dann spielt die Mobilfunkbranche das durch, was die berüchtigte US-Beratungsfirma Burson Marsteller für Motorola 1994 als sogenanntes Wargame-Memo konzipiert hat. Eine zynische Anleitung zur systematischen Bekämpfung von unerwünschten Wissenschaftlern. Man sieht das Ganze tatsächlich als Kriegsspiel, als War. Das wurde geleakt. Das war aus der Zeit in den 90er Jahren. Motorola war damals einer der ersten Mobilfunkanbieter, der mit seinen Produkten massiv den Markt bestückt hat. Und irgendwann kam dann aufs Tablett durch die University of Washington die Studie von Professor Lai und Singh, wo man genau solche Dinge betreffend Genschäden schon gesehen hat. Also zum Mitschreiben, vor über 20 Jahren war das schon Stand der Wissenschaft. Es gibt mobilfunkinduzierte DNA-Schäden, es gibt Mutationen, das heißt potenzielle Vorstufe zu Krebs.
Das ist auch das, was die Reflexstudie zum Ergebnis hatte. Das heißt also immer wieder...
Die Ergebnisse wurden von mehreren unabhängigen Forscherteams repliziert und bestätigt. Das ist auch der Grund, warum die Sachverständigen im Prozess um Lerchel zum aktuellen Ergebnis gekommen sind. Also die Studie ist valide. Nur wir haben jetzt leider wertvolle Zeit verloren und einen massiven Ausbau erlebt in den letzten 20 Jahren des Mobilfunks, unter der Prämisse von Wissenschaftsbetrug. Also man hat da die Schlagzeilen noch im Gedächtnis von Spiegel und Co., die große Trickserei oder die Assistentin des Professors, wo man mit frei erfundenen Anschuldigungen dem leitenden Studienleiter eine Affäre angedichtet hat mit einer Frau, die angeblich die Ergebnisse gefälscht hat. Jetzt weiß man, alles waren bloße Behauptungen. Mittlerweile wurde die Studie mehrfach wiederholt. Ergebnis dasselbe. Chromosomenbrüche. Die Expression der Gene wird verzerrt. Veränderungen von Struktur und Funktion der Gene bei Endothelzellen, bei embryonalen Stammzellen, bei Mäusen, auch bei menschlichen Zellen. Endothelzellen, Doppelstrangbrüche, in Fibroblasten, das gleiche mit Ratten und teilweise auch menschlichen In-vitro-Zellen. Also all diese unangenehmen Ergebnisse, die wussten wir eigentlich schon in den 90ern. Dann eben, wie gesagt, Reflexstudie und eine Vielzahl von Folgestudien. Und zuletzt die sogenannte, das kann man googeln, NTP-Studie. Das war die mit 25 Millionen Dollar dotierte und über mehrere Jahre gehende Studie des FDA, des US-Gesundheitsamtes, die jetzt zu dem kommt, was mit unglaublichem Lobbyaufwand wirklich 20 Jahre bestritten wurde. Da steht jetzt im Abstract drinnen, Clear Evidence of Tumors.
Eine klare Evidenz von Tumoren. Ich muss kurz reingrätschen, seien Sie mir nicht böse. Wir haben eben gerade wieder so eine ganze Armada an Fachausdrücken gehabt. Die müssen wir aufdröseln für den armen Zuschauer, der nicht Biologe ist. Und also ich habe das ja auch im Schulunterricht, wo ich mir denke, um Gottes Willen, da muss jetzt eingreifen, ansonsten versteht es keiner. Sie hatten gerade gesagt, Genexpression. Das war ein Stichwort, was ich aufgefangen habe, ganz zwischendurch. Das müssen wir dem Zuschauer erklären. Was ist damit gemeint? Eine Expression von Genen. Machen Sie es, ansonsten tue ich's.
Ich bin Automatisierungstechniker und kein Genetiker, darum mag ich mich da jetzt nicht in ein Fachgebiet vorwagen.
Okay, dann soll ich's tun? Okay.
Ja, ich kann es nur eindeutschen aus dem Latein, also mein Latinum reicht, um das einzudeutschen. Expression ist der Ausdruck, also die Frage, tritt das Gen in seiner komplexen Proteinstruktur so zutage, wie es von Natur aus mit seinem individuellen Code sein sollte, oder ist da etwas durcheinander?
Genau, also der Organismus hat ja viele, viele Gene und nicht alle Gene sind in jeder Zelle angeschaltet. Das wäre auch ziemlich dumm, weil dann hätte die Zelle ein ganz großes Energieproblem, weil sie kann nicht gleichzeitig sämtliche Proteine oder Eiweiße herstellen, die Zelle so zum Leben braucht. Das heißt also, eine Veränderung der Genexpression heißt, dass Gene, die ehemals angeschaltet waren, also die zu einem Eiweiß führten, die sind jetzt ausgeschaltet und andere Gene, die vorher nicht angeschaltet waren, die sind jetzt auf einmal eingeschaltet. Das heißt also, Gene, die vorher Eiweiße produziert haben, tun das jetzt nicht mehr. Wohin gehen neue Gene auf einmal da sind, die dann anfangen zu produzieren. Das muss nicht immer schlecht sein, kann aber zu massiven Veränderungen führen. Es gibt etwas Ähnliches, das nannte sich der Urzeitcode. Da ging es um die Firma Ziba Geig, ich glaube, das ist jetzt Pfizer in der Schweiz. Und die haben in den 80er Jahren schon mal Versuche mit Saatgut gemacht. Und da ging es auch darum, dass dieses Saatgut bei Bestrahlung mit hohen Feldstärken, also mit elektromagnetischer Bestrahlung, Befeldung, plötzlich ganz andere Ausprägungen von Pflanzen zeigten. Das heißt also zum Beispiel Maispflanzen, die dann normalerweise immer nur eine Sprossachse haben, vielleicht ein, zwei Maiskolben dran, zeigten plötzlich Verästelung und viele, viele Maiskolben. Und man kann schon erahnen, in welche Richtung das ging. Das heißt, man hat das schnell unter den Tisch fallen lassen, weil wenn ein Bauer selber auf die Idee kommt, was ja technisch sehr einfach ist, sein Saatgut selbst zu befelden und plötzlich den 3-, 4-, 5-fachen Ertrag von demselben Saatgut hat, dann ist das natürlich maximal dumm für den Pharmakonzern, weil der kann damit kein Geld verdienen. Das können die Bauer dann selbstständig machen. Aber daran sehen wir schon, Befeldung, also Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung, führt zu einer Veränderung der Genexpression. Also man kann das nachgucken bei den Kollegen von NuVisu oder jetzt NuFlix. Da gibt's einen Film, der nennt sich nicht Opus Dei, sondern Epos Dei war das genau. Das ist von dem Kollegen Frank Höfer gewesen. Der hat also ganz interessante Sachen damit veröffentlicht. Genau, gehen wir rein, wieder zurück ins Thema. Und zwar sagten Sie, da gibt's noch was mit 5G. Also 5G ist doch vollkommen unschädlich, zumindest das, was ich jetzt in den Medien gehört habe. Wie sieht das aus, Manfred? Haben Sie da die gleichen Ergebnisse wie das, was uns die Medien erzählen? Ist 5G unschädlich?
Was denn sonst? Sie haben gerade ein wichtiges Stichwort gegeben. Sie sprechen von An- und Ausschalten, von Reparaturmechanismen, von Proteinsynthese und was da in der Nacht und auch sonst passiert. Hm? Es ist tatsächlich so. Bei gewissen Frequenzen wird das gehemmt oder auch nicht gehemmt. Da ist so ein Übergangsbereich zwischen Radio, Digitalfernsehen und Mobilfunk, so knapp im über 600 MHz-Bereich. Zum Beispiel bei 915 MHz wird die Reparatur von DNA-Schäden gehemmt, bei 905 nicht oder nur geringfügig. Jedenfalls ist das wirklich ein schwer wägbares Gebiet, was auch weitlich ausgenutzt wird, eben um Studien entsprechend zu designen, dass man solche oder solche Ergebnisse erhält. Es gibt aber auch einen durchaus positiven Ausblick. Das heißt, es wäre möglich, die Mobilfunkstandards so zu gestalten, dass es weitgehend humanverträglich ist. Das ist zum Teil erforscht, zum Teil wird es noch ein bisschen Arbeit brauchen, aber man könnte es durchaus so gestalten, dass uns das nicht allzu sehr schadet. Bevor wir das Thema wechseln, nur noch kurz zu WLAN. Wir haben ja nicht nur eine hochfrequente Welle, die Welle gehört geprägt, wird moduliert, um Informationen zu tragen. Und WLAN hat diesbezüglich eine biologisch sehr unangenehme, niederfrequente Taktung, nämlich 10 Hertz. Das liegt genau im Alphawellenbereich, der von 8 bis 12 Hertz reicht. Die technische 10-Hertz-Taktung tritt übrigens in direkte Konkurrenz mit der natürlichen Schumann-Hintergrundstrahlung des Erdmagnetfelds, die für unsere Gesundheit nachweislich von großer Bedeutung ist. Das heißt, das wirkt extrem störend. Da gibt es berufene Zellbiologen, die über 10-Hertz-Taktung schon viel herausgefunden haben und die eindringlich gewarnt haben. Also der leider vor kurzem verstorbene Leiter der Reflexstudie, Professor Adelkofer, hat in einem seiner letzten Statements kurz vor seinem Tod gesagt, wir steuern auf eine Katastrophe zu, wenn wir jetzt nicht umdenken.
Okay, vielen Dank für die Ergänzung. Also da sehen wir schon, es gibt vielleicht doch noch eine Möglichkeit, die GWUP-Leute davon zu überzeugen, dass man nur ein paar Parameter verändern müsste. Dann könnte man die tolle Technologie behalten. Und hätte viel weniger biologische Schädlichkeit von der Technik. Kommen wir zu 5G. Ich erfahre, dass 5G vollkommen ungefährlich ist. Das wurde ja auch mehrfach jetzt in den öffentlich-rechtlichen Medien transportiert. Und wenn ich jetzt mit Ihnen beisammen sitze, werden Sie mir jetzt sicherlich auch sagen, dass das vollkommen unschädlich ist. Manfred, was sagen Sie dazu?
Ja, das würde ich gern auch so sehen. Ich sage aber, was es ist. Es ist Wunschdenken. Faktenlage ist, es gibt zu 5G noch keine Technologiefolgenabschätzung. Das Europäische Parlament hat eine solche eingefordert, aber bislang noch nicht bekommen. Wer wurde übrigens vorgeschlagen auf deutscher Ebene zur 5G-Evaluierung? Dreimal darf man raten. Welcher Professor?
Lassen Sie mich raten, Professor Alexander Lerchel.
Wie kommen Sie denn darauf, Herr Fiedler? Kein Witz.
Ja. Weil Sie den jetzt schon viermal erwähnt haben. Gibt es da keinen anderen? Also das ist nur diese eine Person. Das muss doch jemandem auffallen.
Das würde man meinen. Aber es ist hier quasi wirklich der Drosten. Man weiß, wo Lerchel draufsteht, ist auch Lerchel drinnen. Er ist aus dem Grund auch der bestfinanzierte Hochfrequenzforscher, nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa, sondern vermutlich wirklich weltweit. Er hat Millionenbudgets erhalten, um einfach fröhlich drauf loszuforschen. Und die Ergebnisse, die er geliefert hat, die sind natürlich gerne gesehen. Weil er sagt im Grunde nichts anderes, freilich auf höchstem akademischem Niveau, als bahnfrei, immer weiter so.
Das heißt also, er teilt in Reihe Persilscheine aus für die Mobilfunkindustrie.
Man könnte es ganz platt so sagen. Er würde sich jetzt natürlich dagegen wehren, gegen so eine pauschale Aussage. Er hat ja schon einen wissenschaftlichen Anspruch, also er liefert schon etwas für sein Geld. Also wie gesagt, er kann das argumentieren bis zum Umfallen. Es gibt bislang, ich glaube, 6 Studien zu 5G, also zu dieser neuen Modulation. 5G arbeitet bislang noch im weitgehend bekannten Bereich von 3G, 4G bis knapp oberhalb von 5 GHz. Es wird dann auch bis zu 20 und 60 GHz und darüber angedacht. Sogar ein 6G-Band im Terahertz-Bereich bzw. 300 GHz ist geplant. Aus technischer Sicht aufgrund der hohen Dämpfungsverluste derzeit zwar unsinnig, aber wir wissen ja heute, nur weil etwas unsinnig ist, ist das ja noch lange kein Grund, es nicht doch zu machen. Jedenfalls hat 5G eine ganz andere Signalcharakteristik. Die Welle ist jetzt natürlich sehr viel informationsgeladener, die Modulation ist viel diffiziler. Als Grundprinzip, um das nachzuvollziehen, könnte man sagen, das ist so eine Grundannahme in der Umweltmedizin, je analoger, je sinusförmiger eine Welle, umso harmloser, umso verträglicher. Zum Beispiel für UKW-Welle, für analoges Radio gelten sehr hohe Richtwerte auch von Umweltmedizinern. Tagsüber 10.000 Mikrowatt pro Quadratmeter schadet uns nicht besonders. Da braucht man schon extrem hohe Feldstärken. Während Wellen mit biologisch wirksamer Pulsung, zum Beispiel bei Digitalradio, DAB etc., da sind schon 10 Mikrowatt pro Quadratmeter kritisch. Da gibt es schon ab einstelligen Mikrowattbeträgen biologische Reaktionen. Je höhere Datenraten möglich sind, umso mehr muss ich natürlich mit dieser Modulation anstellen. Und 5G hat sehr hohe Datenraten. Das heißt, da muss ich diese Hochfrequenzwelle entsprechend dicht aufmodulieren. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal von diesem Grundprinzip ausgehe, analoge Sinuswelle, eher gutmütig, harmlos, je unregelmäßiger, disruptiver und zackiger, desto schädlicher. Da kann ich also, jetzt auch ohne dass ich Studien betrieben habe, es wagen zu vermuten, dass 5G uns vermutlich nochmal mehr zusetzen wird als 2G, 3G und 4G. Einfach weil die Signalcharakteristik sehr viel komplexer ist. Hinzu kommt die stark erhöhte Dichte an Sendezellen. Geplant ist ein Raster von alle 100 bis 150 Meter in Straßenlaternen und dergleichen. Aus besagten Gründen eigentlich reiner Wahnsinn. Also da bin ich auch lange davon ausgegangen, dass es bloß auf die Intensität ankommt, also auf die Wattanzahl, mit der wir befeldet werden. Mich hat dann auch einer der führenden Antennentechniker eines Besseren belehrt. Es kommt tatsächlich auch auf die Wellenform an, also wie moduliere ich die Welle? Dann kann eventuell eine geringere Intensität, wie bei 5G behauptet, da man da gezielt durch sogenanntes Beamforming funkt, also man strahlt nicht mehr rundherum wie ein Leuchtturm, sondern fokussiert. Man kann mit 5G also zwar nicht wie mit einem Laser, aber doch gezielt in eine Richtung strahlen, wo es benötigt wird. Es wird gesagt, dass man deswegen weniger Energie aufwenden muss. Was erstens nicht stimmt, dass das zu weniger Energieverbrauch führt. Die Messungen zeigen das Gegenteil, also die Belastung in den Städten hat massiv zugenommen, überall wo 5G ausgerollt ist. Es ist zum Teil komplex zu messen, man braucht sehr aufwendige Messapparaturen und Prozedere, um das richtig zu bewerten, einfach weil die Strahlen nicht kontinuierlich sind, sondern herumgeistern. Das ist wie ein Scheinwerferkegel im Gefängnishof, der da herumschwenkt. Das ist nicht mehr omnidirektional, sondern durch dieses sogenannte Beamforming strahlt er in die Richtung, wo Bedarf ist, wo Daten angefordert werden. Und wie gesagt, durch die komplexe Charakteristik ist damit zu rechnen, dass uns diese Wellen noch mehr zu schaffen machen. Man muss dazu sagen, sie haben eventuell den Vorteil, dass sie nicht so tief eindringen oder durchdringen. Das sind Millimeterwellen, sehr kurze Wellen, das heißt, die werden auch relativ schnell gestoppt durch Bäume, durch Blätter, durch Wände, sogar an unserer Haut werden sie gestoppt. Das dringt allenfalls einige Millimeter oder Zentimeter tief ein. Während andere Strahlen, die gehen meist tiefer. Jetzt könnte man sagen, na dann ist das ja alles gut, dann wird das da an der Haut gestoppt.
Ich muss mal wieder reingrätschen, weil Sie haben wieder einen Fachausdruck da reingebracht, Millimeterwellen. Das heißt, wir müssen jetzt den Zusammenhang erklären zwischen Frequenz und Wellenlänge. Das heißt, je höher die Frequenz, desto kürzer die Wellenlänge. Und wenn wir davon ausgehen, dass sich halt die elektromagnetische Strahlung mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, dann heißt das, wir haben also dann bei einer Frequenz in diesem Falle von der, wir sind immer noch im Mikrowellenbereich, jetzt auch bei 5G, ne? Das heißt also, wir haben dann bei dieser 5G-Strahlung sind wir jetzt im Mikrowellenbereich von der Frequenz, das heißt, das sind jetzt also Wellen, die nur noch wenige Millimeter lang sind.
Richtig, also je länger die Wellenlänge, umso schwerer abzuschirmen. Das ist auch in der Akustik so, die tiefen Geräusche, denen kann man schwerer Herr werden. So ist es auch bei Radiosendern schwierig abzuschirmen. Je höher die Frequenz, umso leichter abzuschirmen. Wenn natürlich Sichtkontakt da ist, zum Beispiel bei WLAN im Raum ohne Wand dazwischen, dann trifft es trotzdem voll auf. Die Telekom selbst rät übrigens WLAN-Router nicht in Schlaf- und Aufenthaltsräumen aufzustellen. Aber zurück zu 5G und dem Stoppen der Wellen an der Haut. Aus dem wenigen, was wir bisher wissen, aus den 6 oder 7 Studien belegt eine, dass das zwar stimmt. Das trifft auf der Haut auf, wird absorbiert, diese kurze 5G-Welle, aber damit ist es noch nicht zu Ende. Es koppelt sich leider ein über die Schweißdrüsen und geht dann bis zum Nervensystem weiter. Es hat also Effekte, die man bis jetzt in der Form noch nicht hatte, die man gerne ausblenden würde, die aber vielleicht noch sehr viel unangenehmer sind als das, was 2G, 3G und 4G angestellt hat.
Da gehen wir mal rein. Ich habe hier ein paar Stichpunkte dazu stehen. Manfred, können Sie mir sagen, welche Auswirkungen das genau sind von dieser 5G-Strahlung oder überhaupt von Mobilfunkstrahlung? Was macht das mit meiner Psyche?
Spannend wird es in der Tat auch, wenn man eben nicht bloß in der schnöden Zellschädigung bleibt. Wie gesagt, es stört bzw. eventuell zerstört in Konsequenz einige gesunde Funktionsabläufe in unserer Biologie. Das ist aber nicht alles. Es führt dann zu Symptomen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, eventuell Krebs sogar. Das wäre dann aber der Worst Case. Es muss jetzt nicht gleich zu Krebs kommen, aber das Potenzial ist da. Ein anderes Paar Schuhe sind, wie Sie es ansprechen, die psychischen Beeinträchtigungen. Wir haben ja eine massive Zunahme an Depressionen, an Angststörungen, an Nervosität. Da gibt es auch eine Reihe an Statistiken von Krankenkassen, die das belegen. Jetzt könnte man sagen, bei Menschen ist Elektrosensibilität ein Placebo oder eben ein Nocebo-Effekt. Man glaubt, es schadet etwas, also schadet es. Nein, es gibt auch Tierversuche und Pflanzenversuche, die ähnliche Beeinträchtigungen zeigen. Also betreffen psychisch-affektive Störungen jetzt natürlich nicht bei Pflanzen, sondern bei Tieren. Bei den Pflanzen auch diese Zelleffekte, von denen wir gesprochen haben. Aber bei Tieren sieht man des Weiteren, elektromagnetische Felder bewirken vielfach aggressives Verhalten, einhergehend mit dem scheinbaren Gegenteil, apathisches Verhalten. Zum Beispiel Ratten oder Mäuse und Co. werden lethargisch, werden lustlos, fressen weniger, magern ab, sind weniger reproduktionsfreudig, sind weniger agil. Hört die Befeldung auf und schaut man sich die Kontrollgruppe an, die nicht befeldet wird, ist alles in Butter. Die Tiere sind froh und munter, sind gefräßig, pflanzen sich fort, haben Spaß. Das heißt, man sieht es sowohl bei Tierversuchen, dass das auf die Affektlage, auf die Gestimmtheit einen offensichtlich gravierenden Einfluss hat. Und beim Menschen das Gleiche. Es gibt ähnliche Studien bei Menschen. Aber man braucht nicht unbedingt ins Labor oder in Feldversuche schauen. Man kann sich ja auch selbst einmal einem Experiment unterziehen. Alle, die chronische Kopfschmerzen haben, seit Jahren, oder schlecht schlafen können, das sind ja immerhin über 50% laut Statistik, können mal probieren, das WLAN auszuschalten. Smartphone auf Flugmodus und auch sonst die anderen Geräte offline schalten und dann mal schauen, hat sich was geändert nach 2 Wochen? Oft sind die Ergebnisse verblüffend. Nicht selten kann man die Kopfwehtabletten absetzen.
Da sind wir dann schon bei einer der letzten Fragen nach ungefähr 1 Stunde Interview. Was kann ich dagegen machen? Also wir haben es gerade schon gehabt, Sie sagen, Geräte ausschalten. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Was mache ich denn, wenn ich mit so einem Smartphone rumlaufen muss, weil ich erreichbar sein möchte, muss, wie auch immer?
Es gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Es geht ja nicht nur um Intensität, sondern es geht um Intensität mal Zeit, wenn man die Wirkung beurteilen will. Also, wenn ich jetzt eine kurze Exposition habe beim Stadtbummeln mit zigtausenden bis 100.000 Mikrowatt pro Quadratmeter, ist es vermutlich weniger problematisch, als wenn ich 8 Stunden neben einem eingeschalteten WLAN schlafe mit mehreren 100 bis mehreren 1.000 Mikrowatt Feldstärke. Ich kann die Belastung, die Feldstärke, drastisch reduzieren, indem ich alle nicht benötigten Dienste ausschalte. Also im Scrollmenü des Smartphones, Internetdienste aus, Bluetooth aus, WLAN aus, sodass ich noch per Mobiltelefon erreichbar bin, dann gibt das Mobiltelefon pro Minute durchschnittlich 2 Impulse ab. Das verbindet sich immer kurz zur nächsten Zelle, das war's aber. Während wenn ich WLAN, Bluetooth und Co. anhabe, kreist quasi ständig das Radar nach irgendeinem anderen Endgerät. Ich habe ständig maximale Befeldung. Ich kann weit über 99% der Belastung reduzieren, indem ich das nur bei Bedarf einschalte. Oder eben komplett Flugmodus. Bei der neuen Generation von Apple muss man gegebenenfalls nochmal Bluetooth manuell deaktivieren, weil es weiter funkt. Aber in der Regel heißt Flugmodus wirklich keine Funkaktivität. Das heißt, habe ich durchschnittlich 30.000 bis 50.000 Mikrowatt pro Quadratmeter in der Hosentasche, habe ich dann 0. Und wenn ich es brauche, wenn ich online gehen will, schalte ich die Dienste wieder ein. Zur vorhin angesprochenen Nachtruhe muss ich noch hinzufügen, im städtischen Bereich ist die Befeldung inzwischen meist so hoch, dass bloßes Abschalten der eigenen Geräte, obwohl das in der Regel die intensivsten Emissionsquellen sind, oft nicht ausreicht. Wer wirklich Erholung finden möchte, insbesondere wer aus einer Krankheit herausfinden möchte, dem hilft es vielfach, sein Bett mit einem Abschirmbaldachin zu umgeben. Das hat schon vielen geholfen. Dann ist zumindest die nächtliche Erholung einigermaßen gesichert. Zuvor aber der Ratschlag, fachkundig messen lassen und nicht einfach drauf los Maßnahmen treffen.
Ja, wir kommen zum Ende. Haben Sie noch weitere Ergänzungen zu dem Thema, wo Sie sagen, das muss unbedingt noch über den Äther, bevor wir hier auseinandergehen?
Um nicht vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen, vielleicht ein Aspekt noch, weil man es immer öfter sieht. Also immer mehr Leute haben Smartwatches. Das sind nichts anderes als miniaturisierte Sender mit WLAN-Modul, mit Bluetooth-Modul und auch diese AirPods, diese Bluetooth-Headsets. Da gibt es ein nettes Meme von Environmental Health Trust. Da steht: Ditch Bluetooth Headsets. In 20 years you will be glad you did. Auf Deutsch, spar dir diese Stöpsel. Was wenige wissen, auch die Leistung dieser Technik hat sich massiv gesteigert. Also von Apple, die bisher so eine Reichweite von 1 Meter hatten, Transmitterklasse 3, die senden jetzt mit Transmitterklasse 1, das heißt 100.000 Mikrowatt und haben eine Reichweite von 100 oder mehreren 100 Metern. Das wäre schon mal ein starker Tobak, ist aber nicht alles. Es kommuniziert auch der linke Ohrstöpsel mit dem rechten. Über eine spezielle Technologie, das erzeugt eine Magnetfeldinduktion, sogenanntes NFMI, das definitiv nicht erforscht ist. Man weiß nur, laut WHO-Richtlinie, ab 500 Nanotesla gelten magnetische Wechselfelder als krebsgefährlich. In einer Petition an UN und WHO warnen über 200 Wissenschaftler aus 42 Ländern vor der Benutzung solcher Kopfhörer bzw. einem erhöhten Krebsrisiko. Das heißt, mit dem Ding herumzugehen ist zwar vielleicht cool und hat Bequemlichkeitsaspekte, vom gesundheitlichen Standpunkt allerdings suboptimal.
Das schließt sich direkt an in, also das heißt, die Empfehlung, nehmen Sie möglichst kabelgebundene Geräte zum Musikhören zum Beispiel.
Richtig kabelgebunden, also ganz ideal wäre natürlich, man besorgt sich ein Headset mit Stethoskophörer. In die Suchmaschine eingeben, Luftleiter-Headset oder strahlungsreduzierte Headsets, da kriegt man entsprechende Produkte. Da ist das letzte Teilstück kurz vor der Ohrkapsel ein Luftleiterschlauch. Das heißt, in der Regel setzt sich nämlich vom Handy auch eine sogenannte Go-Bauwelle fort an diesem Kabel entlang und geht dann im Ohr weiter und ist dann ziemlich nah am Hörnerv. Das ist nicht gut. Das heißt, ich habe dann eventuell eine Verschlimmbesserung, wenn ich telefoniere, bei Kabelkopfhörern. Wenn ich Musik aus dem Speicher höre, ist es egal, sofern das Gerät im Flugmodus ist. Wenn ich das entkopple, durch ein sogenanntes Low-Radiation-Headset, durch so einen Luftleiterschlauch, dann dient die letzte Strecke des Kabels nur der Schallübertragung. Dann habe ich es perfekt gemacht. Ansonsten, was es auch tut, Handy auf den Tisch legen und Freisprechen einschalten. Handy in 50 cm Abstand ist ein haushoher Unterschied zu Direkt-Handy am Kopf. Was man laut Bedienungsanleitung von Apple nicht machen sollte, die Apple-Juristen wissen, warum sie sich da absichern. Wenn man im Nahbereich misst, lässt sich das oft schwer messen, weil es so hohe Intensitäten sind. Wir sind dann wirklich im Millionen-Mikrowatt-Bereich. Da kommt man dann oft schon fast an die gesetzlichen Grenzwerte. Wenn ich es vor mir liegen habe, sind es aber vielleicht nur noch ein paar tausend Mikrowatt pro Quadratmeter. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Das kostet nichts, kann jeder praktizieren und damit die Emission stark reduzieren.
Ja, Sie wollten noch einen Philosophen zum Besten geben, ganz am Ende. Und zwar den Herrn Heidegger.
Sie haben das schon angesprochen. Man darf die Diskussion nicht nur auf der technischen Ebene führen, wie es uns schadet oder nicht schadet oder wie wir es vielleicht gesundheitsverträglicher machen können. Wir hoffen natürlich, dass es da Wege gibt. Nur übersieht man gerne, das macht auch per se was mit uns. Wie gesagt, das ist mittlerweile sogar durch Studien belegt. Es macht auch psychisch was mit uns. Heidegger hat schon darauf hingewiesen, Technik ist nicht neutral. Denn das ist in der Regel die Meinung von Technikerkollegen. Technik ist neutral. Sie ist wie ein Messer, mit dem kann man ein Brot schneiden oder man kann sich in den Finger schneiden, wenn man nicht aufpasst. Aber Technik ist neutral. Es hängt nur vom Menschen ab, was er damit macht. Das ist aber nur eine Teilwahrheit. Also auch Technik, und da hat Heidegger schon eine tiefe Wahrheit ausgesprochen damals, ist nicht neutral. Die macht was mit uns, die gestaltet uns auch um. Also die Geschehnisse der letzten Jahre, wo viele von uns rückblickend ja mehr oder weniger nur den Kopf schütteln können, wären womöglich nicht möglich gewesen, wenn wir uns nicht schon in eine bestimmte Richtung verändert hätten. Man kann Veränderungen in unserer inneren Bewegtheit, und wir sind zumindest auf einer gewissen Ebene auch elektromagnetisch bewegte Wesen, auch hirnstromtechnisch und so weiter nachweisen. Zum Beispiel nach einer WLAN-Exposition, nach einer Hochfrequenzexposition ist das verzerrt, ist das unnatürlich. Jetzt kann man sagen, ich spüre nichts davon, mir geht es gut und ich habe Spaß. Ja, okay. Aber auf zell- und biochemischer Ebene ist es nachweisbar und es macht diese unnatürliche Veränderung auch von der Befindlichkeit was mit uns. Also von daher der Appell, sich auch Räume und Zeiten einzuplanen, wo man sich dem nicht aussetzt. Das heißt, Waldspaziergänge, Wanderungen, Handy abschalten oder am besten daheim lassen, um eben auch zu ermöglichen, dass sich die inneren Rhythmen wieder normalisieren können. Denn technische Befeldung hält oft Stunden oder bis zu mehrere Tage lang an. Man kann das im EEG sehen. WLAN-Exposition, dieser starre 10-Hertz-Takt hält bis mehrere Stunden, manchmal mehrere Tage an. Dann gibt es sich wieder, dann kommt man wieder in die natürliche Frequenzcharakteristik. Solange man im Feld ist, macht es also was mit mir. Man darf sich die Frage stellen, was macht es mit mir als Mensch? Also, was man mit den Zellen gesehen hat, haben wir gesehen, ist nicht unkritisch. Aber wie verzerrt es mich eventuell von meiner geistigen Kapazität als Mensch? Und da heißt es, Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Vielen Dank, Manfred. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für diesen intensiven Einblick in das Problem der Mobilfunkstrahlung.
Danke für die Einladung.
Ja, spätestens jetzt sollten bei den Zuschauern die Antennen angefangen haben zu glühen. Ich kann Ihnen nur noch abschließend mit an die Hand geben. Vielleicht lassen Sie das Handy einfach mal zu Hause. Wenn Sie es nicht unbedingt brauchen, gehen Sie einfach mal ohne Handy in die Stadt. Dann werden Sie auch nicht zu tracken sein. Keiner weiß, wo Sie sind. Es sei denn, Sie laufen an einem Punkt, wo diese leidigen Kameras ausgestellt sind, vorbei. Dann sind Sie vielleicht auch noch wieder auf dem Schirm derjenigen, von denen Sie nicht auf dem Schirm sein wollen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, es gibt von Apolut natürlich eine ganze Menge Ansurfpunkte, wo Sie uns finden. Und zwar finden Sie uns auf Telegram. Es gibt die Apolut-App. Und wenn Sie das nicht haben, dann gehen Sie doch einfach auf unsere Homepage, apolut.net. Und verbreiten Sie unsere Interviews, verbreiten Sie unsere Inhalte. Und wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht können Sie einen kleinen Obolus erübrigen. Schauen Sie einfach mal auf unserer Homepage nach. Da finden Sie auch Spendeninformationen. Und wir würden uns freuen für jede noch so kleine Spende, weil das hält das Programm hier am Laufen. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Achtung, wichtiger Hinweis. Apolut musste sich eine neue Kontoverbindung suchen. Die alte wurde uns gekündigt. Damit wir weiter regierungskritisch publizieren können, wechseln Sie bitte umgehend Ihren Dauerauftrag. Unterstützen Sie uns wie bisher, nur ab sofort über unser neues Konto. Tun Sie das bitte heute, am besten jetzt sofort. Kontoverbindung jetzt ändern unter apolut.net/konto.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.